Amen, Herr. Ja, stärke unseren Geist heute Abend. Geist, Seele, Leib, deine Stimme zu hören. Und ermutige uns, durch dein Wort dahin zu kommen, dass wir alle ins Reich gelangen. Wir sagen dir, Herr, es ist unser Wunsch und stärke diesen Wunsch in uns allen. Dass er stärker wird und alles übernimmt in unserem Leben. Dass er über allem steht in unserem Leben und wir alle auch hineinkommen. Danke, Herr Jesus. Wir loben dich darum für dieses Wort in Petrus. Amen. Dank dem Herrn. Amen. Wunderbares Wort. 2. Petrus. Sehr kostbar und wichtig, weil wir in der Zeit der Wiederkunft leben. Ja. In der Vorbereitung auf die Konferenz ging es darum, in welchem Buch will der Herr zu uns reden? Und beim Nachsinnen und Beten und Reden mit dem Herrn hat der Herr sehr bestätigt, dass 2. Petrus wirklich sein Anliegen ist für diese Zeit. Der Herr möchte uns vorbereiten für sein Kommen. Der Herr will, dass wir alle dabei sind. Ist nicht eine gute Nachricht? Der Herr will, dass wir alle dabei sind. Das ist, was der Herr mit Sicherheit will. Das hat er fest vor. Halleluja. Und jetzt liegt es an uns, dass wir sagen, Herr, wir wollen auch um jeden Preis dabei sein. Das gehört auch mit dazu. Kostbare Dinge kosten was. Deshalb sind sie kostbar. Und dieses Reich ist, ich glaube, für unsere Vorstellung sogar zu groß und zu herrlich, dass wir es begreifen können. Deshalb es ist es normal, dass Petrus uns in diesem Brief auch einiges sagen muss, wo man merkt, das ist nicht einfach nur, ja, das nehmen wir mal so mit. Es ist auch etwas, wo wir gefragt sind, mitzuarbeiten. Der Glaube ist nicht nur ein Empfangen und ein Geschenk und dann ist die Sache erledigt, ja. 2. Petrus 1 sagt, alles zum Leben und zur Göttlichkeit hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Ist dir geschenkt. Alles. So reich bist du. Amen. Rico, du bist sehr reich. Dir ist alles geschenkt zum Leben und zur Göttlichkeit. So was Wunderbares. Das ist, Amen. Und dann sind uns noch die kostbaren und allergrößten Verheißungen auch geschenkt. Wir haben so ein wunderbares Geschenk bekommen. Und dann sagt er, wofür? Damit wir durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werden. Das hat der Herr mit diesem ganzen wunderbaren Geschenk vor. Wir sollen Christus wirklich gewinnen. Christus ähnlich werden. So viel Veränderung erfahren durch unseren Glauben. Ein Gläubiger ist eigentlich die Person schlechthin, der in einem ständigen Umwandlungsprozess lebt. Das ist normal für einen Gläubigen. Man lebt in einem ständigen Fortschritt, in einer ständigen Veränderung. So wie wir Menschen auch, die Kinder. Jedes Mal, wenn du sie siehst, sie sind gewachsen, sie haben dazugelernt, sie laufen, sie reden, sie lernen ständig dazu. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Und wie kommt es? Dann sagt ihr, die entronnen sei dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist. Das ist der Gegensatz. Ja, diese Welt ist voller Verderben. Und deshalb ist es gut, viel Abstand zu diesen Dingen zu haben, damit wir damit uns nicht beflecken und weggezogen werden. Und dann ermutigt er uns und sagt, und eben deshalb, weil wir so viel geschenkt bekommen haben und das Ziel sehen, wir sollen die göttliche Natur in uns eingewirkt bekommen, setzt allen Fleiß daran. Amen. Allen Fleiß, Herr Jesus. Amen. Petrus ist einer, der betont den Fleiß sehr stark. Ja, in Vers 5 redet er vom Fleiß. Dann in Vers 10 wiederholt er sich und sagt wieder, darum, Brüder, tut umso mehr Fleiß. Noch einmal. Und dann sagt er in Vers 15, und ich will auch Fleiß tun. Amen. Er ist selber auch sehr fleißig. Diese Dinge euch zu erinnern, an diese Dinge euch zu erinnern. Herr Jesus Christus, in diesen Tagen habe ich oft dem Herrn gesagt, Herr, ich möchte fleißiger werden in den geistlichen Dingen. Fleißiger werden in dem, was das Reich Gottes fördert und in uns fördert. Und mit jedem Schritt an Fleiß, den wir tun, werden wir auch einen Fortschritt merken. Das ist das Wunderbare. Der Fleiß zahlt sich wirklich aus. Und dieser Fleiß zahlt sich sogar aus in dem ewigen Reich unseres Herrn. Das ist so herrlich. Wir können in dieses Reich hineinkommen. Und dafür braucht es am Anfang allen Fleiß. Amen. Nicht nur ein bisschen, sondern allen. Und Römer 12 redet auch vom Fleiß in Vers 11. Der Vers hat mich ermutigt in der Vorbereitung. Römer 12, Vers 11. Da sagt er, werdet im Fleiß nicht nachlässig. Amen. Werdet im Fleiß nicht nachlässig. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn als Sklaven. Amen. Fleiß kann zunehmen oder abnehmen, ja. Und Paulus sagt schon den Römern, nicht nachlässig werden im Fleiß. Und dann sagt er, was uns helfen kann, seid brennend im Geist. Amen. Der Geist hilft uns, fleißig zu sein. Wenn wir Mühe haben mit den geistlichen Dingen, dann ist gut, dem Herrn zu sagen, Herr, erwecke meinen Geist. Herr, entzünde meinen Geist neu. Ja, brennen. Um zu brennen brauchst du einen Brennstoff. Du musst was reintun. Du brauchst Holz oder Öl, damit was brennen kann. Und auch unser Geist, er braucht jeden Tag neu eine Versorgung, damit der Fleiß nicht nachlässt. Er ist so gut, ja. Unser Fleisch ist träge für die geistlichen Dinge. Aber wir haben nicht nur Fleisch, wir haben alle auch einen Geist. Amen. Wir haben einen Geist geschenkt bekommen. Und diesen Geist, der kann brennen. Und wenn er brennt, dann bewegen wir uns. Dann haben wir wirklich einen Vorwärtsdrang voranzugehen. Und das ist sehr gut, jeden Tag dem Herrn zu sagen, Herr, heute möchte ich, dass der Geist neu in mir brennt. Dass es mehr vorangeht mit diesem ganzen Reichtum, den du uns geschenkt hast. Ja, Herr Jesus Christus, ein brennender Geist. Das brauchen wir von Anfang bis zum Ende. Amen. Und noch eine Stelle von Sprüche 24, die redet auch vom Fleiß. Da hat der Salomo etwas vom Negativbeispiel gelernt. Sprüche 24, Vers 30. Da sagt er, ich ging vorüber am Acker eines Faulen. Also es ist nicht, dass der Faule nichts hatte. Der Faule hatte einen ganzen Acker. Er hatte ein Erbteil. Und am Weinberg eines Unverständigen. Sogar ein Weinberg hat er bekommen. Aber er war unverständig. Er wusste nicht, wie er damit umzugehen hat. Und siehe, er ging ganz in Unkraut auf. Herr Jesus. Und Nesseln überwucherten ihn. Und seine Steinmauer war eingestürzt. Es ist wunderbar, ein Christ zu sein. Wir haben so viel bekommen. Aber wisst ihr, was wirklich nicht so wunderbar ist? Sondern sogar eine Schande eigentlich ist. Oder wirklich, wie soll man sagen, sehr unschön anzuschauen, wenn wir Christen fleischlich sind. Wenn ein Christ fleischlich ist, hat er deshalb nicht seine Errettung verloren. Aber aus dem ganzen wunderbaren Geschenk ist nichts gewachsen, was schön anzuschauen ist. Man streitet wie die anderen, man redet wie die anderen, man lästert wie die anderen, man ist irdisch gesinnt wie die Welt. Das ist wirklich für einen Weltmenschen schon nicht so gut. Aber für einen Christen ist es eine Katastrophe. Weil wir haben dieses Leben empfangen. Wir haben so ein wunderbares Leben empfangen. Unser Feld sollte nicht in Unkraut aufgehen. Unser Weinberg nicht mit Nesseln überwuchert sein. Amen. Sondern wir sollen davon was lernen. Das sah ich und nahm es mir zu Herzen. Ich betrachtete es und zog eine Lehre daraus. Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, die Hände ein wenig in den Schoß legen, um zu ruhen. Ja, es gibt eine Ruhe im Fleisch und eine Ruhe im Geist. Und die müssen wir gut auseinanderhalten. Sonst denken wir, ich habe so viel Ruhe. Aber wenn man so viel ruht, dann geht dein ganzes Fleisch auf in Nesseln und Unkraut. Und dann sagt er, so kommt deine Armut wie ein Wegelagerer. Eigentlich das Wort heißt auch im Eilschritt. Es kommt ganz schnell daher, die Armut. Und dein Mangel wie ein bewaffneter Mann und raubt dich. Und das ist eigentlich, was Petrus uns sagen möchte. Wir haben viel bekommen, wir haben alles sogar bekommen. Zum Leben und zur Göttlichkeit. Und es liegt jetzt an uns, es zu entwickeln. Damit umzugehen, zu sagen, Herr, ich möchte dieses Erbteil benutzen. Ich möchte in dir wachsen. Ich möchte nicht Armut, ich möchte Reichtum. Ich möchte nicht beraubt werden, sondern hinzufügen. Amen. Und das ist, wovon dann Petrus redet, in 2. Petrus 1. Er sagt, setzt allen Fleiß daran und reicht in eurem Glauben Tugend dar. Oder in anderen Übersetzungen sagt es, fügt hinzu. Ja. Und unsere Richtung ist nicht, nur gläubig zu sein und etwas zu erhalten, sondern hinzuzufügen. Es gibt manche Dinge, die kannst du nicht erhalten, es sei denn, du entwickelst sie. Ja, du kannst eine Sprache zum Beispiel nicht einfach so behalten. Du musst damit umgehen. Du musst ständig irgendwie damit zu tun haben. Wenn du eine Sprache 5 Jahre nicht redest und dann kommst du wieder und triffst jemanden, der die Sprache spricht, das wird ganz schön holprig. Es ist nicht so, dass du die Sprache nicht gelernt hast, aber man braucht Umgang damit. Und deshalb, und das Wort ermutigt uns hinzuzufügen, mehr daraus zu machen. Amen. Ich möchte noch mehr, dass der Herr noch mehr sehen kann, dass uns aus unserem Glauben noch mehr wird. Dass uns aus unserem Glauben Tugenden werden. Tugenden sind was sehr Kostbares. Ja, der Mensch ist von Gott auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und heute ist das Wort Tugend ein Wort, das man sogar kaum benutzt und nicht mal mehr versteht. Also, weiß nicht, wo mal über Tugenden geredet wird. Und selbst wenn ich 2. Petrus 1 lese und dann steht da das Wort Tugend, dann muss ich schon eine Weile überlegen, was meint Petrus damit. Wir leben in einer Zeit, wo man dieses Wort gar nicht mehr benutzt, ja. Aber Petrus sagt, das, was wir dem Glauben zuerst hinzufügen, ist Tugend. Tugend, Amen. Und es ist wirklich so, dieses Reich, in das wir eingehen, es fängt mit Tugenden an. Es ist wie in der Bergpredigt. Matthäus 5-7, womit fängt dieser Abschnitt an? Er fängt mit diesen Tugenden an. Ja, in Englisch heißt es Beatitudes, wie man sein soll. So heißt es in Englisch, ja. Das heißt, der Glaube in uns, es ist so kostbar, aber es wird dann kostbar, wenn dem noch mehr hinzugefügt wird. Wenn dem Barmherzigkeit hinzugefügt wird. Wenn ich gläubig bin, aber beim Umgang mit dem anderen gibt es die ganze Zeit Probleme, ganze Zeit Reibereien. Und auf der Arbeit, zu Hause, in der Gemeinde, dann, das ist nicht so schön. Dann sagt Petrus, setze allen Fleiß daran. Fügt dem Glauben Tugend hinzu. Wie viel Tugend man hat, das sieht man sehr gut im Umgang mit den anderen. Ja, wenn ich mit meiner Frau jeden Tag aneinander gerate, was fehlt mir? Tugend. Dann aber muss ich nicht aufgeben, sondern kann ich sagen, Herr, jetzt möchte ich zu meinem Glauben Tugend hinzufügen. Das, was es braucht, wirklich eine Menschlichkeit zu haben, die in das Reich hineingehen kann. Ja, Rücksicht zum Beispiel oder Zuhören und solche Eigenschaften, wenn wir sie natürlich nicht haben oder ein bisschen haben, das reicht nicht für das Reich. Und wenn wir es nicht haben, ist in gewissem Sinn nicht das Ende vom Lied, sondern er sagt, fügt in eurem Glauben Tugend hinzu. Amen. Es ist so gut, die Erfahrung zu machen, wie der Herr uns verändert im Umgang miteinander. Es ist deshalb gut, verheiratet zu sein. Ja? Man ist die ganze Zeit zusammen, dann kann man sehr viel sehen, wie viel Tugend man hat. Oder wenn man zusammen wohnt im Brüderhaus, es ist sehr gut, nicht so viel alleine zu sein. Da denkt man vielleicht, man ist schon sehr weit gekommen, bis man jemanden trifft. Und dann merkt man, oh, man ist nicht so weit gekommen. Aber das soll uns nicht verdammen, sondern wir haben in unserem Glauben das Potenzial, Tugend zu entwickeln. Alles, was uns fehlt, wenn man in Situationen kommt und man merkt, mir fehlt da irgendwie das Verständnis, dann kann ich zum Herrn kommen und sagen, Herr, ich möchte Verständnis entwickeln für mein Gegenüber. Und der Herr wirkt in uns, wenn wir Fleiß daran setzen. Das ist wunderbar, so eine Entwicklung zu machen. Dank dem Herrn, ich bin so froh, dass wir Tugend entwickeln können und dem Glauben hinzufügen können. Das ist echt ein Segen und das bringt uns ins Reich. Und in der Tugend, sagt er, fügen wir Erkenntnis hinzu. Ja, viele, wenn man das Wort Erkenntnis hört, denkt man an allerlei Bibelschulen und Seminare und Auslegungen und Bibliotheken, aber darum geht's nicht in diesem Wort. Erkenntnis in Petrusbrief hat mit diesem Leben zu tun, das wir bekommen haben. Es geht nicht darum, wie gut wir alle Bibelverse kennen und auslegen und verstehen können. Es geht vielmehr darum, wie gut wir das Leben Christi in uns kennen. Dieses Leben zu kennen, es ist, dieses Wort Erkenntnis ist ein Wort von Wissenschaft hier. Und es ist tatsächlich so, ja, wenn ich Römerbrief zum Beispiel lese, dann merkt man, Paulus hat das Leben Christi Stück für Stück kennengelernt. In Römer 6 ist seine Erfahrung schon gar nicht schlecht. Aber Römer 7 ist seine Erfahrung ziemlich heftig, ziemlich schwierig. Er ist ziemlich unten und er sagt, ich bin ein elender Mensch. Wo lag das Problem? Hat er das Leben empfangen? Er hatte es empfangen, aber er kannte es nicht so gut. Aber dann kommt Römer 8 und man sieht, er hat dieses Leben kennengelernt. Und so eine Erkenntnis, das können wir durch unseren Glauben noch mehr hinzufügen. Das Leben Christi mehr zu kennen. Amen. Das ist ein überwindendes Leben. Es ist so gut, wenn wir Schwierigkeiten kommen, wenn die Sünde kommt, egal was in unserem Glaubensleben dem Glauben entgegensteht, durch den Glauben, es ist eine Gelegenheit, in dieser Erkenntnis zu wachsen, das himmlische Leben mehr zu kennen, wie man darin überwinden kann. Das ist echt herrlich. Dieses Leben in uns, es ist so mächtig. Und nach dieser Erkenntnis zu streben, ist wunderbar. Ich habe kein Interesse, so viel Bücher über die Bibel zu lesen, damit man danach so viel lehren kann. Aber ich habe Hunger danach, dieses Leben kennenzulernen. Das ist wirklich der Eingang ins Himmelreich. Dieses Leben kennenlernen. Amen. Ja. Danke, Herr. Und wenn wir das Leben des Herrn, dieses überwindende Leben, mehr kennenlernen, dann sagt er, in der Erkenntnis fügen wir noch Selbstbeherrschung hinzu. Selbstbeherrschung ist etwas, was wir sehr brauchen. Unser Fleisch will so viele Dinge. Unsere Seele hat auch so viele Interessen. Und es ist nicht alles schlecht. Aber die Frage ist, hilft es uns, ins Reich zu kommen? Fördert es das göttliche Leben in uns, ja? Und ich habe gemerkt, manchmal solche völlig scheinbar harmlosen Dinge können das göttliche Leben auch hindern. Ja, George hat erwähnt, wie ist es mit meinem Zeit am Morgen? Ja, wie ist es mit meinem Schlaf? Man braucht Schlaf, also bestimmt geht es nicht darum, nicht mehr zu schlafen. Das wäre sehr ungesund. Aber die Frage ist, wie lege ich meinen Schlaf? Wann gehe ich schlafen und wann ende ich, damit ich Zeit habe für den Herrn, Zeit habe, ihn zu suchen? Das liegt in unserer Hand. Diese Übung von Selbstbeherrschung macht wirklich etwas aus. Da kann man viel den Herrn gewinnen. Und auch unsere Seele hat so viel Interessen. Und heute in dieser Zeit, du hast eine unbegrenzte Möglichkeit, deiner Seele Futter zu geben und sie mit allem Möglichen zu füllen. Aber fördert es das Leben des Herrn in uns, ja? Und es ist so gut, darin zuzunehmen, Selbstbeherrschung zu haben. Damit das Leben des Herrn in uns wachsen kann. Damit wir ins Reich des Herrn hineinkommen. Und in den letzten Wochen, ich habe sehr geschätzt, mit jedem Gelegenheit, die es gibt, Selbstbeherrschung durch den Glauben hinzuzufügen, kommen wir ein Stück näher in das Reich hinein. Es ist sehr gut, den Leib nicht nur machen zu lassen, was er machen will, sondern ihn unter die Herrschaft des Herrn zu bringen. 1. Korinther 9 hat Paulus es auch vorgelebt. 1. Korinther 9, 25, da sagt er, jeder aber, der kämpft, übt in allen Dingen Selbstbeherrschung. Jene nun, dass sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Amen. Wenn wir etwas lassen, dann lassen wir etwas, um was Größeres zu gewinnen. Wenn ich etwas nicht tue, was mein Körper will, einfach noch länger schlafen oder anderen Dingen sich einfach so beschäftigen, wenn ich diese Dinge lasse, weil der Herr mir zeigt, du, das will ich nicht weiterbringen, dann tun wir es, damit wir was Größeres bekommen. Einen unvergänglichen Siegeskranz. Wenn du diese Leute siehst, die zu Olympia gehen, die lassen wirklich alles, um dieses Ziel zu erreichen. Also alles. Die leben derart asketisch, das ist unglaublich. Ja. Das ist nicht unbedingt notwendig, ja, für uns. Aber Paulus sagt, es ist ein Beispiel, dass dem, was dem Leben Gottes entgegensteht, es ist einfach gut zu üben. Herr, ich möchte hier Selbstbeherrschung üben. Und diese Sache lassen, damit dein Leben wachsen kann. Amen. Und damit wir in das Reich hineinkommen. Dank dem Herrn. Doch der Geist wird uns schon zeigen, da haben wir viel Gelegenheit, um den Herrn mehr zu gewinnen. Zeit zu haben für das Wort Gottes. Zeit zu haben für das Reich, Meine Erfahrung ist, es kostet immer einen Preis. Wenn ich mir vornehme, ich möchte doch täglich beten für Gottes Vorsatz, ja. Weißt du, diese Zeit, die fällt einem irgendwie nie in den Schoß. Und dann am Ende ist der Tag zu Ende gegangen und man hat nicht einmal Zeit genommen, für Gottes Reich zu beten. Was macht man dann? Geht man schlafen und sagt, ja, morgen ist wieder ein Tag. Oder opfert man etwas von seinem Schlaf und geht ins Gebet für das Reich. Da kann man Selbstbeherrschung üben. Und interessant ist, dieses Wort allen Fleiß, das Wort allen heißt auch täglich. Und es ist sehr gut, manche Dinge dem Herrn zu sagen, Herr, das möchte ich gerne täglich tun. Weil dann kannst du genau sehen, ob du es wirklich machst. Das kann man gut überblicken, was man an einem Tag tut. Und beim Fleiß ist es auch gut, mit kleinen Übungen anzufangen, aber beständig zu sein. Fleiß ist etwas, was Übung braucht. Also nur ein Gebet, Herr, mach mich fleißig, das wird uns nicht sehr weit bringen. Das können wir morgen wieder beten und das werden wir lange beten und es wird sich vielleicht nicht viel ändern. Ja? Aber wenn wir dem Herrn sagen, Herr, ich übe mich jetzt, 10 Minuten am Morgen zu nehmen, um zu dir zu kommen, um in die Gemeinschaft mit dir zu investieren. Oder 10 Minuten am Tag, ja? Wenn es am Morgen nicht klappt, dann nimmst du es am Mittag. Da kann man wirklich Fleiß lernen. Dann sieht man, Herr, tue ich das und bleibe ich dran. Und mit der Zeit merkt man, man gewöhnt sich an Fleiß. Also Faulheit geht nicht einfach so weg. Faulheit geht nur durch Übung zu Fleiß weg. Faulheit muss man austreiben, indem man fleißig wird. Das ist der beste Weg. Und geistliche Faulheit durch tägliche geistliche Übung. Es ist so gut, ja, dem Herrn zu sagen, Herr, dafür möchte ich mich täglich üben. Der Herr wird es so segnen. Und dann brauchen wir echt Selbstbeherrschung. Weil dann kommt auf einmal das Essen in den Weg, dann kommt der Schlaf in den Weg und so viele natürliche Dinge. Aber lob den Herrn, in unserem Glauben können wir Selbstbeherrschung entwickeln. Es steckt im Glauben drin. Das ist wunderbar. Und in der Selbstbeherrschung ist auch Ausdauer. Amen. Die Ausdauer. Und die Ausdauer hier ist auch die Prüfung. Ja, es ist wirklich die Schwierigkeit, die es auch braucht für die Entwicklung. Es braucht für die Reife, von der diese ganze Liste, von der diese ganze Entwicklung in Petrus redet, es braucht auch die Leiden. Das geht nicht anders. Ja, wurde schon erwähnt. Egal, was du erreichen willst, du hast immer eine gewisse Schwierigkeit, die deinem Ziel entgegensteht. Wenn du studierst, du bekommst nicht das Diplom nach der ersten Vorlesung geschenkt. Ja. Du warst einmal in der Vorlesung und dann kommt der Professor und gibt dir dein Diplom. Das gibt's nicht, ja. So eine Universität sollte man auch nicht besuchen. Es gibt solche Universitäten. Du musst nur genug Geld geben, dann bekommst du wirklich dein Diplom. Aber damit kommst du nicht zur Reife, ja. Und im Glauben kommen wir so auch nicht zur Reife, ja. Und der Petrus hat im 1. Petrus davon geredet. 1. Petrus 1. Da sagt er in Vers 6. Darin jauchzt ihr, wenn ihr auch jetzt eine kleine Zeit, wo es sein muss, durch mancherlei Prüfungen betrübt worden seid. Wofür? Damit die Bewährung eures Glaubens, Amen, viel kostbarer als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer bewährt wird, bei der Offenbarung Jesu Christi zu Lob, Herrlichkeit und Ehre erfunden wird. Amen. Eine kleine Zeit, wo es sein muss, durch mancherlei Prüfungen betrübt worden seid. Das ist sehr gut. Wir suchen uns die Prüfungen nicht selber raus. Gott wird uns das schicken, was wir brauchen. Gott wird die Gelegenheiten in unserem Leben so fügen, wie es für uns jetzt gerade am besten ist. Und wenn wir so eine Sicht haben, dann lass uns die Prüfungen annehmen. Weil wir sehen, dadurch kommen wir zur Reife. Dadurch kommen wir voran. Es ist wirklich dafür da, dass wir zum Ziel gelangen. Und die Zeit ist kurz. Deshalb ist es so gut, alle Prüfungen anzunehmen, damit wir bestehen können. Amen. 1. Petrus 4, Vers 12 sagt Petrus noch einmal: Ihr Lieben, lasst euch durch die Feuerglut der Leiden unter euch nicht befremden, die zur Prüfung über euch kommt, als begegne euch etwas Fremdes. Ja, zur Prüfung. Prüfung ist einfach da, um dich weiterzubringen, um zu sehen, wo du stehst und dann, dass wir uns entwickeln. Und es motiviert uns auch. Also wenn du mal durch eine Prüfung fällst, dann bist du schon sehr motiviert zu lernen, dass du die Prüfung beim nächsten Mal bestehst. Und so ist es im Glauben auch. Wenn wir wo durchfallen, dann nicht um aufzugeben, sondern damit wir dann dem Herrn sagen: Herr, ich möchte noch mehr Fleiß daran setzen, um diese Prüfung beim nächsten Mal zu bestehen. Ja, es begegnet uns nichts Fremdes. Sondern in dem Maß, wie ihr an den Leiden Christi teilhabt, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Jauchzen freut. Amen. Ja, die Prüfung. Wenn du sie bestehst, dann jauchzt du. Ist doch so, oder? Wenn du es geschafft hast, hast das Diplom bekommen, das ist ein schöner Tag. Was denkt ihr, wie es wird, wenn wir durch all diese Prüfungen, die wir heute gehen, wirklich bestehen, der Glaube sich bewährt und wir das Reich hineingehen, dann jauchzt du. Wenn es keine Prüfung gegeben hätte, da gibt es keinen Grund zu jauchzen. Aber wenn du durch viele Prüfungen gegangen bist und du kommst ins Reich hinein, weil wir durch den Glauben die Gnade des Herrn sie bestanden haben und geübt sind darin, dann haben wir wirklich ein Jauchzen. Dank dem Herrn, so ist es. Sehr gut, dass wir durch allerlei Prüfungen gehen. Es ist nichts Fremdes, sondern es ist der Weg in die Reife. Es ist der Weg in die Herrlichkeit. Danke, Herr. Ausdauer. Amen. Und in der Ausdauer göttlichen Ausdruck. Das ist auch wunderbar, ja, dass man was Gott möchte, dass man was sehen kann. Und in 1. Timotheus 3, Vers 16 gibt es eine Definition von Göttlichkeit. Da sagt das Wort in 1. Timotheus 3, 16: Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Göttlichkeit. Und das ist was? Gott ist wunderbar in der Herrlichkeit. Das ist immer so. Aber die Göttlichkeit ist, Gott ist geoffenbart im Fleisch. Das ist herrlich. Gott geoffenbart im Fleisch. Amen. Gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln. Ja, hier wird erwähnt in Petrus, es ist ein Ausdruck der Göttlichkeit. Göttlichkeit ist auch etwas, was man sehen kann. Und es ist wunderbar, wenn man, obwohl wir das Fleisch haben, man wirklich etwas von Gott an unserem Lebenswandel sehen kann. Das ist eine große Herrlichkeit für Gott. Satan hat uns alle verdorben. Wir haben alle die Sünde im Fleisch. Und was macht Gott? Gott schafft nicht das Fleisch ab, sondern Gottes Ziel ist, dass Gott offenbart wird im Fleisch. Was für eine Aufgabe. Also ich hätte es mir nicht so schwer gemacht, aber Gott hat dieses Ziel. Er möchte offenbart werden im Fleisch. Und wie kommen wir dahin? 2. Petrus 1 zeigt diese ganzen Stufen zu einem Ausdruck in Göttlichkeit. Wenn man durch Leiden hindurchgeht, dann kann etwas viel Tieferes in uns behandelt werden. Also wenn man nicht durch Schwierigkeiten geht, kann man im Glauben, in seiner Behandlung vor Gott nicht so tief gehen. Ja, du kannst einfach manche Dinge nicht verändern. Aber wenn wir mit dem Herrn in der Prüfung bestehen, es kommt hervor, ein Ausdruck von Göttlichkeit. Ist nicht herrlich, wenn man sehen kann, ich kenne Soltan schon lange, aber Soltan ist ganz anders inzwischen. Hat sich verändert. Und sogar die Engel schauen darauf. Hier steht, gesehen von den Engeln. Wonach haben die Engel Lust zu sehen? Die Engel haben nicht Lust, nur was. Die wollen nicht eine große, beeindruckende Veranstaltung haben. Heute gibt es so viel große, beeindruckende Veranstaltungen im Christentum. Aber die Engel, die werden nicht dahin gehen und gucken. Die Engel wollen sehen, wo ist ein Ausdruck von Göttlichkeit. Das wollen sie gerne sehen. Etwas Echtes, etwas von der Herrlichkeit Gottes. Und Petrus zeigt uns, woher das kommt. Es kommt durch diesen wunderbaren Glauben, der sich entwickelt mit Tugend, mit dieser Erkenntnis des Lebens, in der Selbstbeherrschung, durch die Prüfung und dann ein Ausdruck von Göttlichkeit. Ist nicht wunderbar? So eine herrliche Liste. Und dann sagt er, und im göttlichen Ausdruck reicht da Bruderliebe. Das ist etwas Herrliches von dem christlichen Glauben. Bruderliebe. Ist es nicht etwas Kostbares? Egal, wo du hingehst auf dieser Welt, sobald du einen triffst und er sagt dir, er ist ein Christ, er ist ein Bruder, du liebst diesen Menschen. Ist nicht erstaunlich? Also, das ist, finde ich, immer überragend. Ich habe auf der Arbeit Kollegen, in dem Moment, wo ich rausfinde, einer ist ein Bruder, ich liebe diesen Mann. Es ist was anderes. Es ist eine natürliche Reaktion des Lebens Gottes in uns. Es spielt keine Rolle, wie alt jemand ist. Es spielt keine Rolle, welche Bildung jemand hat, woher er kommt, wie er aussieht, ob er deine Interessen teilt. Das ist alles egal. Das, was zählt, ist, er ist ein Bruder. Ist das nicht herrlich? Bruderliebe. Amen. So herrlich, Bruderliebe zu haben. Und sogar Bruderliebe noch mehr zu entwickeln. Ohne Ansehen der Person. Wir sind hier so viele. Wir haben Junge, wir haben Alte, wir haben ganz unterschiedliche Personen hier. Und wenn die Bruderliebe in uns zunimmt, weißt du, was die Frucht ist? Du machst keinen Unterschied mehr. Du liebst alle Heiligen. Du schätzt jeden, der hier ist. So gut in der Bruderliebe zuzunehmen. Es ist herrlich, so eine Entwicklung zu machen. Am Anfang, als ich ganz jung war, ich wollte immer gern mit manchen bestimmten Gemeinschaft haben. Und wenn die da waren, war ich nur bei denen. Ob die anderen auf der Konferenz waren, habe ich nicht mal gewusst. Aber wenn die paar Brüder da waren, dann war das, mit denen ich reden wollte. Aber lob den Herrn, da darf man nicht stehen bleiben. Gut, die Brüder zu lieben. Aber der Herr, wenn er in uns wächst, wenn dieses Leben in uns wächst, es wächst die Bruderliebe. Und das heißt, es gibt kein Ansehen der Person. Sogar je unterschiedlicher wir sind, desto mehr können wir sehen, wie viel wir Christus in der Bruderliebe gewonnen haben. Das ist der beste Test für uns. Du sagst, in meinem Ort, wir sind alle so unterschiedlich. Dann kannst du sagen, Gratulation, du kannst im Glauben wunderbar Bruderliebe entwickeln. In ein wunderbares Maß, alle Heiligen an diesem Ort zu lieben, mit der Liebe des Herrn. Und auch eine sehr gute Gelegenheit ist, wenn Dinge ganz anders laufen, wie du gerne hättest, dass sie laufen. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, Bruderliebe zu gewinnen. Du denkst, jetzt machen wir es so. Und dann läuft es ganz anders. Dann kannst du sehen, wie viel Maß der Bruderliebe wir schon gewonnen haben. Es ist so gut, dass wir zusammen dienen, nicht alleine. Oder wenn einer eine Schwachheit hat und Dinge macht, die du nie mehr machen würdest, weil du sagst, so, was macht ein Christ nicht? Wie kann ein Christ mit sich solchen Dingen beschäftigen? Das weißt du nicht, das tut dir nicht gut für deinen Glauben. Aber du siehst es. Und wenn du das siehst, dann, anstatt den Bruder zu lieben, dann ärgert man sich. das zeigt, es gibt da eine Gelegenheit, in der Bruderliebe darzureichen, einen Gewinn zu machen. Das habe ich gemerkt, das ist sehr gut, in solche Situationen zu kommen. Wofür? Damit wir wachsen können in der Bruderliebe. Wenn das zunimmt und wir anstatt dann jemanden zu verurteilen oder zu richten, unseren Herzen vielmehr füreinander beten, uns tragen, sogar Verständnis haben und einstehen, dann sind wir dem Reich schon ein Stück näher. Lob den Herrn für die Bruderliebe. Es ist wunderbar, dass wir so viele sind. Amen. Viel Gelegenheit für Bruderliebe. Amen. Danke. Und das Gebet füreinander, es hilft sehr, in unseren Herzen die Bruderliebe zu entwickeln. Der Glaube und der Fleiß, ein sehr guter Fleiß, ist für alle Heiligen zu beten. Das ist wirklich ein Segen für jeden von uns, wenn wir es tun. Wenn wir Schwierigkeiten haben an unserem Hort, eine Empfehlung, bete täglich für alle Heiligen. Dann bleiben vielleicht die Schwierigkeiten, aber du liebst die Heiligen und die Schwierigkeiten sind ja gar nicht mehr so wichtig. Das ist wirklich Medizin, für alle Heiligen zu beten. Das macht unser Herz so weit und in unserem Glauben wird Bruderliebe hinzugefügt. Amen. Und dann sagt er, und in der Bruderliebe die Liebe. Und ich habe mich so oft gefragt, wo ist hier der Unterschied? Es gibt einen großen Unterschied. Wenn ich den Bruder, den ich sehe, nicht lieben kann, wie kann ich dann sagen, ich habe die Liebe Gottes, die Agabe? Das ist nicht möglich. Wenn ich diese Erfahrung und Stufe der Bruderliebe nicht habe, dann weiß ich eines schon mal sicher, dann habe ich schon mal die Liebe noch nicht. Weil die ist noch eine Stufe höher, das ist die höchste Stufe. Das ist genau wie Matthäus 5. Matthäus 5 fängt an mit den Tugenden und endet mit der Liebe. Und zwar mit der Liebe für wen? Für die Feinde. Also wenn du liebst, unabhängig davon, ob du zurückgeliebt wirst, dann hast du wirklich die Liebe Gottes gewonnen. Das ist die Liebe Gottes. Das sagt Johannes in 1. Johannes 4, Vers 10. Dort sagt er, darin ist die Liebe, die Agabe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühnung für unsere Sünden gesandt hat. Das heißt, Gott hat geliebt, obwohl wir sogar noch seine Feinde waren. Das ist die Agabe. Das ist die göttliche Liebe. Sie liebt, selbst wenn es noch keine Gegenliebe gibt. Die Brüder zu lieben, ist noch relativ einfach. Aber deine Feinde zu lieben, wer kann das? In diesem Samen des Glaubens ist das drin. Wenn dich jemand hasst ohne Grund, liebst du ihn noch oder willst du diesen Menschen am liebsten gar nicht mehr sehen? Oder würdest du am liebsten dem Menschen noch mehr Gutes tun? So wie Römer 12 sagt und Matthäus 5 sagt. Ja, was sagt Matthäus 5? Was sollen wir machen, wenn uns jemand hasst? Nehmen wir an, man kommt in so eine Situation ohne Grund. Der Herr sagt, ich aber sage euch, ich lese ab Vers 44, Matthäus 5. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Was ist, wenn dich jemand lästert? Wenn dich jemand schmäht? Willst du dem noch was Gutes tun, Rainer? Kommt noch. Die Agabe. Amen. Die Liebe. Betet für die, die euch verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist. Amen. In der Schlachter wird dann noch ein bisschen mehr gesagt. Ich lese mal aus der Schlachter, Matthäus 5, 44. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Habt ihr das mal gemacht? Jemand hat euch geflucht, du hast gesagt, Herr, segne diese Person. tut wohl denen, die euch hassen. Kochst noch für jemanden ein Mittagessen, obwohl er eigentlich am liebsten dir was ins Gesicht werfen würde manchmal. Bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und warum? Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Das ist die Agabe. Was für ein Potenzial ist in unserem Glauben. Was für ein Potenzial ist in diesem Geschenk. Und wir haben, wie wir gehört haben, vielleicht noch weniger als 2 Jahre, dieses Potenzial zu entwickeln. Darum lasst uns alle Gelegenheiten, die wir haben, jede Stufe von 2. Petrus 1 zu entwickeln, wirklich nutzen. Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, Tugend zu entwickeln, dieses überwindende Leben kennenzulernen, Selbstbeherrschung zu üben, Ausdruck, die Prüfungen anzunehmen, Ausdauer. Das Wort Ausdauer heißt auch drinbleiben oder drunter bleiben. Nicht die Sache von sich stoßen, sondern darf lernen, wofür es da ist. Dann den göttlichen Ausdruck, Bruderliebe und die Liebe. Und Gott wird uns die Gelegenheiten geben, die wir brauchen, damit wir da hineinwachsen. Und in den letzten Tagen, obwohl die Liste schon wirklich eine Liste ist da in 2. Petrus 1, aber die Zeit ist so kurz, habe ich dem Herrn sehr oft gesagt, Herr, bringe mich und uns alle zur Agabe. Bei dieser Liste sollen wir nicht ungläubig sein, sondern gläubig sein. Sollen nicht solche sein, die sagen, ja, so eine Liebe habe ich niemals. Wo soll ich die herbekommen, oder Roland? Aber wir haben sie schon geschenkt bekommen als Same und jetzt gilt es, sie durch allen Fleiß zu entwickeln. Täglichen Fleiß. Täglich die Gelegenheit zu nutzen, die wir haben, in der Familie, in der Gemeinde, wo wir uns dann Schlaf lassen können, damit wir beten können, den Herrn suchen, wo wir fasten und beten können für das Reich Gottes, so eine Gelegenheit zu ergreifen, sagen, Herr, danke, jetzt habe ich eine Gelegenheit, Selbstbeherrschung zu üben, zu fasten und zu beten für deinen Vorsatz. Und wo uns jemand wirklich auf den Fuß tritt, in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Es ist eine Gelegenheit, Christus zu gewinnen. Und wenn uns da noch jemand beleidigt, dann können wir wachsen hin zur Agabe. Ist nicht herrlich? Und weißt du, was du dann bekommst? Den Eingang ins Reich. Das ist der Punkt, wo Petrus sagt, wenn wir zur Agabe hinwachsen, und das sollte nicht ein Gebet sein, vor dem wir uns scheuen, sondern den Glauben darin üben. Herr, ich möchte dahin wachsen. Weißt du, was dann passiert? Du bist viel fleißiger. Das ist meine Erfahrung gewesen in den letzten Tagen. Nur an diese Liste schon zu denken, jeden Tag, und sie immer wieder zu erinnern, hat mich viel fleißiger gemacht. Und zu wissen, diese Agabe möchte Gott in uns wirken. Man wird einfach fleißiger, wenn man weiß, Herr, da ist noch was zu tun. Tue es jetzt in uns. Wirke es jetzt in uns. Und Johannes, 1. Johannes, die Tage gedacht, vielleicht unsere nächste Konferenz, 1. Johannes. Und Johannes, sehr erstaunlich, er redet mehrfach von der vollendeten Liebe. Das heißt, er hat genauso diese Liste wie Petrus erlebt. Das ist genau seine Erfahrung. Und was sagt er, wenn die Liebe vollendet ist? Da sagt er einmal in 1. Johannes 2, 5, wer aber sein Wort hält, in dem es wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Also es ist möglich. Wenn wir dem Herrn gehorchen und fleißig sind, fleißig zu sein heißt auch wirklich viel ihm zu gehorchen, auf ihn zu hören. Es bringt nichts viel rumzurennen und viel zu tun, aber auf ihn hören und tun, was er sagt und den Herrn fragen, Herr, was soll ich tun, dass sein Leben in mir jetzt schneller wachsen kann? Was für tägliche Fleißestaten braucht es, dass dein Leben jetzt völlig wachsen kann? Zeig es mir. Und was hindert dich in meinem Leben, dass dieses göttliche Leben zur Reife kommen kann? Zeig es mir jetzt. Ich möchte mich damit nicht mehr beschäftigen. Es ist so gut, den Herrn viele Fragen zu stellen, dass dieses Leben in uns wächst und zur Vollendung kommt. Die Liebe Gottes vollendet wird. Amen. Und Kapitel 4, 17 noch. Das ist auch, was Petrus sagt. 1. Johannes 4, 17. Da sagt er, darin ist die Liebe bei uns vollendet. Das Ergebnis, dass wir am Tag des Gerichts Freimut haben. Denn wie jener ist, so sind auch wir in dieser Welt. Das heißt, die vollendete Liebe spricht dich frei vom Gericht. Das ist der Weg. Ist es nicht herrlich? Es ist so gut, wenn du weißt, was in der Prüfung drankommt. Dann kannst du bestehen. Wenn du dann noch fleißig bist, kannst du bestehen. Und der Herr zeigt uns, was er haben möchte. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Freimut haben. Lob den Herrn, dann ist es so wunderbar. Dann können wir wirklich, wie Petrus es sagt, einen reichen Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird uns gewährt werden. Das heißt, du kommst da nicht ohne Prüfung rein. Ja? Gewährt, da steht jemand und kommst du Eintritt oder nicht. Ja? Aber wenn wir diese Liste vor den Herrn bringen und sagen, Herr, ich möchte, dass dein Leben in mir wächst, jeden Punkt zunehmen, wie er sagt in Vers 8, 2. Petrus 1, 8, denn wenn diese Dinge in euch vorhanden sind und reichlich zunehmen, Amen. Und das ist so gut. Bei den Opfern, man kann immer so gut sehen, ob man reichlich zunimmt. In letzter Zeit habe ich von einigen gehört, ich muss jetzt echt überlegen, was ich auswähle, weil die Woche war so reich. Da habe ich gedacht, genau so muss es sein. Wahre Anbetung heißt nicht einfach, einmal die Woche gewinne ich ein Opfer, das bringe ich am Tag des Herrn und so komme ich ins Reich. Ich glaube, das ist nicht, was Johannes 4 meint, der Vater sucht die wahren Anbeter. Das ist schon mal gut, ja, überhaupt was zu bringen. Aber es sollte etwas reichlich auch zunehmen, dass es etwas mehr vom Herrn in unserem Leben gibt. Und wir den Herrn wirklich gewinnen in so vielen Situationen, mit dem Herrn leben. Ja, reichlich zunehmen, werden sich weder faul noch unfruchtbar sein lassen, zur genauen Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Für viel Frucht im Haus des Herrn. Amen. Viele wunderbare Opfer. Letzten Sonntag hatten wir eine Festversammlung vor einer Woche. Danach habe ich echt gedacht, wow. Es geht echt voran mit der Anbetung. Es wird herrlicher. Geh, Markus, du warst auch dabei. Das war wirklich, danach habe ich gesagt, danke Herr. So kommen wir ins Reich hinein. Wunderbar. Denn in wem diese Dinge nicht vorhanden sind, das ist die Warnung, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das kann auch geschehen. Wenn wir es nicht entwickeln, dann geht's immer rückwärts. Wenn du dein Musikinstrument nicht übst, geht's rückwärts. Wenn wir uns den Glauben nicht üben, es geht rückwärts. Und deshalb Petrus ermutigt und ermahnt uns, lasst uns allen Fleiß daran setzen. Amen. Nicht abfallen. Deshalb sagt er, darum Brüder, der beste Weg nicht abzufallen ist voranzugehen. Das ist immer das Beste. Lesen wir Vers 10 und 11 noch zusammen, von 2. Petrus 1. Amen. Halleluja. Darum, Brüder, tut umso mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr gewiss niemals zu Fall kommen. Denn so wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Amen. Lob den Herrn. So unseren Glauben mit viel Fleiß einzusetzen, mit allem Fleiß. Wir werden nicht zu Fall kommen. Lob den Herrn. Und wir gehen in das Reich hinein. Ist nicht wunderbar? Deshalb, ja. Amen. Der Herr ermutige uns. Und mich hat sehr ermutigt zu sehen, wie nahe der Herr ist. Seitdem, immer wenn ich merke, es will sich ein bisschen Faulheit anschleichen, ich denke nur an die Möglichkeit, dass es so nahe ist, der Fleiß kommt gleich wieder. Okay, Herr Jesus, weiter geht's. Das hat mir so sehr geholfen in den letzten Tagen. Immer wieder daran zu denken, wie nahe der Herr ist. Und wir haben dieses wunderbare Leben des Herrn empfangen. Und wir haben einander. Ist nicht herrlich? So lasst uns gemeinsam, deshalb sagt er, darum Brüder, weil wir es gemeinsam tun, lasst uns allen Fleiß daran setzen, damit wir ins Reich hineinkommen. Amen. Und die Gemeinde heute so herrlich ist. Ja. Amen.